Sein Titel »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« verkaufte sich 1,1 Millionen Mal und wurde in 23 Sprachen übersetzt. Jetzt hat Richard David Precht über die Kunst, kein Egoist zu sein, geschrieben. Heute frühstückt der Star-Autor und Philosoph auf Ö3.
Frühstück bei mir heute aus Köln mit Bestseller-Autor und Philosoph Richard David Precht. Einen schönen guten Morgen, Herr Precht.
Einen schönen guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung. Helfen Sie mir ein bisschen. Wo befinden wir uns gerade?
Wir befinden uns ziemlich in der Mitte von Köln, nicht weit von der Universität entfernt. Wenn Sie zur Uni wollen, haben Sie es zu Fuß keine 10 Minuten.
Und hinter Ihnen, also ich blicke darauf, ist ein wunderschönes, riesengroßes Aquarium. Sie haben mir vorhin gerade gesagt, da sind viele Einkünfte aus Ihrem ersten großen Bestseller hineingeflossen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Andere kaufen sich dicke Autos, Sie haben sich ein Aquarium gekauft.
Also aus dicken Autos mache ich mir nichts. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich besitze kein Auto. Ich bin in diesem Punkt sicher ein untypischer Mann. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos. Aber ich habe eine Faszination vor allem für Fische und für Vögel. Und einen Vogel kann ich hier nicht halten. Ich würde also keinen Kanarienvogel in einen Käfig sperren. Aber an einem 800-Liter-Aquarium Fische zu halten, erscheint mir durchaus artgerecht. Also man kann als Fisch aus einem Aquariengeschäft nur froh sein, wenn man hier landet und nicht in einem kleinen Goldfischglas.
Wie kann man die Größe beschreiben? Sie sagen 800 Liter.
Es ist 2 Meter lang, 65 Zentimeter hoch und 60 Zentimeter breit. Das ist weit mehr als das Fassungsvermögen einer Badewanne. Wenn dieses Becken nicht von oben bis unten mit Steinen, Wurzeln und Wasserpflanzen voll wäre und wie ein Dschungel aussähe, dann könnte man darin baden.
Dieses Interview, das wir heute führen, hat eine lange Geschichte. Vielleicht wissen Sie das gar nicht, dass ich schon vor 1,5 Jahren angefragt habe und immer wieder vertröstet wurde von Ihrer Pressedame, was darauf schließen lässt, wie beschäftigt Sie sind. Wie sehr hat sich denn Ihr Leben durch den großen Erfolg vor 3 Jahren verändert?
Es hat sich selbstverständlich sehr stark verändert. Ich mache im Jahr ungefähr 100 Vorträge. Die Zahl der Anfragen ist um das X-fache höher. Das heißt, ich musste vor allen Dingen eine Fähigkeit trainieren, wo ich gar nicht gut drin war, nämlich die Fähigkeit, immer Nein zu sagen. Das gilt genau für Presseinterviews, genauso wie bei Einladungen in Talkshows oder Anfragen von Lesungen. Das heißt, ich bin ständig umzingelt von Leuten, die freundlicherweise etwas von mir wollen und denen ich unfreundlicherweise immer Nein sagen muss. Das ist eine gewaltige Konsequenz in meinem Leben und wahrscheinlich gibt es viele Menschen, die mich seitdem nicht mehr leiden können, weil man nie Zeit für sie hat.
Wie fühlt sich Erfolg an? Sie schreiben so viel über Gefühle. Wie fühlt sich für Sie Ihr persönlicher Erfolg an?
Das ist nicht leicht in einem Satz zu sagen. Der Blick der Menschen auf mich hat sich in diesen 3 Jahren wesentlich stärker verändert als mein Blick auf die Menschen. Daran muss man sich gewöhnen. Ich kann nicht mit der Bahn fahren, ohne dass mich irgendjemand anspricht. Das ist auf der einen Seite sehr erfreulich. Auf der anderen Seite kann es aber, wenn es sehr viel ist, auch sehr lästig sein. Das heißt, man fühlt sich in öffentlichen Lebenssituationen fast durchgängig beobachtet. Das ist nicht nur eine angenehme Erfahrung, aber das ist Leiden auf recht hohem Niveau.
Werden Sie gerne Philosoph genannt?
Ja, also es ist so die klassische Aufgabe der Philosophie. Also in unserer Vorstellung von Philosophie, die wir aus dem alten Griechenland haben, aus der Zeit von Platon und Aristoteles, ist ein Philosoph jemand, der daran arbeitet, die Gesellschaft besser zu machen. Das war die eigentliche Aufgabe der Philosophen. Die platonische Philosophie erwächst aus dem Verdruss, den Platon hatte gegen die Cliquenwirtschaft, die Korruption, die Oligarchie in seiner Zeit. Und in dieser Zeit waren Philosophen sehr einflussreich. Und die zweite spannende Epoche der Philosophie war die Aufklärungszeit. Und da hatten die Philosophen wieder die gleiche Aufgabe, nämlich die modernen Rechtsstaat, das moderne bürgerliche Zeitalter gedanklich vorzubereiten und Ähnliches. Und mein Berührungspunkt mit dem Begriff Philosoph liegt darin, dass ich das Profil des Philosophen relativ ähnlich fasse. Also als jemand, der sich einmischt und der mit dazu beiträgt, konkrete Lösungen zu finden für die aktuellen gesellschaftlichen Probleme. Und zwar unabhängig von den Pfaden, die die Menschen der Wirtschaft oder die Protagonisten der Politik einschlagen. Unter diesem Aspekt finde ich den Begriff Philosophen angemessen.
Ich nehme einen Schluck vom Nescafé. Ja. Sie haben keine Kaffeemaschine. Es ist aber ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich wäre immer mit einem Frühstück empfangen. Nescafé hat es selten gegeben.
Ja, ich werde also als das mieseste Frühstück, das Sie bisher hatten, in Ihre Erinnerung eingehen. Ein Philosophenfrühstück. Relativ wenig auf dem Tisch.
Ich finde, so karg ist gar nicht aufgedeckt. Wir haben hier Trauben und Brötchen, Käseschinken. Also ich würde schon satt werden. Ja. Herr Brecht, Ihr neues Buch heißt Die Kunst, kein Egoist zu sein und ist eigentlich die Antithese zu Joki Kirschners, ein Österreicher Buch, Die Kunst, ein Egoist zu sein, in den 70er Jahren geschrieben. Und Sie beschreiben auch im Vorwort, dass sich die Gesellschaft sehr gewandelt hat und dass eben das Richtige ist, die Menschen aufzufordern, wieder altruistisch zu denken. Ja. Ist die Selbstverwirklichung das Problem des Ganzen?
Das Problem des Ganzen will ich nicht sagen, aber zumindest ein Teil des Problems. Als Kirschner das Buch 1976 geschrieben hat, gab es einige gute Gründe, die für seine Thesen sprachen. Sehr viele Menschen, sozialisiert in den 50er Jahren oder davor, haben sich nicht getraut, in der Öffentlichkeit ihre Meinung zu sagen, haben sich, wenn sie anderslautende Überzeugungen hatten, nicht getraut, diese zu artikulieren, vor allen Dingen Frauen nicht. Noch in den 60er Jahren gingen die meisten Frauen aus dem Zimmer, wenn die Männer politisierten. Dass da viel an Selbstbewusstsein vonnöten war, kann ich im Nachhinein, also sagen als historische Erfahrung, nachvollziehen, ist aber de facto nun wirklich nicht mehr das Problem unserer Zeit. Das Problem unserer Zeit besteht darin, dass Menschen enorme Ansprüche haben. Diese Ansprüche werden geschürt durch eine Werbewirtschaft, die uns mit einem Milliardenaufwand zum Egoismus erzieht. Wenn ein außerirdischer Beobachter sich einen Tag lang unsere Werbung angucken würde, im Radio, im Fernsehen, im Internet, ja, und sieht, mit wie viel Geld von morgens bis abends an der Züchtung von Egoisten gearbeitet wird. Kauf dir das Auto, was die anderen neidisch macht. Ja. Beeindrucke immer der Einzelne gegen die anderen. Also wenn man sich diese enorme Propaganda ansieht, dann kann man sich eigentlich nur darüber wundern, dass in dieser Gesellschaft überhaupt noch so viel funktioniert. Aber langfristig wissen wir, werden wir durch diesen materiellen Egoismus, also den Versuch, unsere Glücks- und Sinnbedürfnisse materiell zu erfüllen, nicht mehr glücklicher. Seit Ende der 60er Jahre ist das Glück im deutschsprachigen Raum nicht mehr gewachsen, obwohl sich die Wirtschaftskraft in Deutschland zum Beispiel fast verdreifacht hat.
Was ist für Sie gesunder Egoismus?
Dass man von den Dingen, die man tut, etwas haben will. Anders können wir gar nicht leben. Jeder Mensch tut das, was er tut, weil er davon etwas hat. Die Frage ist nur, was? Also Mutter Teresa hat sich um die Sterbenden in Kalkutta gekümmert, weil sie etwas davon hatte. Vermutlich das Gefühl, sich christlich zu fühlen oder sich gut zu fühlen, vielleicht sogar die Aussicht darauf, im Himmel belohnt zu werden. Das, was sie getan hat, war sehr gut, dass sie es getan hat, obwohl sie dafür durchaus egoistische Motive hatte. Dieser sanfte Egoismus, dass man von allem, was man tut, was haben will, das ist vollkommen in Ordnung. Ich wüsste gar nicht, wie ich leben sollte, wenn ich das nicht mehr hätte.
Aber Mutter Teresa wird jetzt von vielen als Ikone des Altruismus gesehen.
Genau, und das Spannende ist ja, Altruismus ist, wenn ich meinen Egoismus in den Dienst anderer stelle.
So definieren Sie das, aber es hat immer Egoismus als Wurzel.
Das kann ja, es hat Egoismus als Wurzel im Sinne von, dass ich von meinem Handeln was haben will. Ob der Begriff Egoismus dafür glücklich gewählt ist, darüber kann man lange philosophieren. Ich würde ihn auch nicht unbedingt dafür nehmen. Ein knallharter Egoist, also das, was ich ablehne, ist jemand, der seine Interessen auf Kosten der anderen durchsetzt. Also mit einem hohen Maß an Rücksichtslosigkeit. Dass jemand aber bei dem, was er tut, was daran haben will, zum Beispiel in dem Moment, wo er seinen Scheck, wo die Spende drauf ist, abgibt, nachher ein schönes Gefühl hat. Ja, mit gutem Gewissen einschläft, hat man ja auch was von. Das ist doch schön. Das heißt, der Wert einer Handlung ist nicht abhängig davon, ob ich was davon habe, sondern der Wert einer Handlung ist abhängig von den Konsequenzen meines Tuns.
Ein Adventfrühstück mit Richard David Precht, Philosoph und Autor, über das Glück durch Geben, über Liebe, ein unordentliches Gefühl und die Suche nach Erkenntnis, jetzt auf Ö3.
Ich möchte zurückkommen zu Ihrem aktuellen Buch, Die Kunst, kein Egoist zu sein. Sie verknüpfen ja in allen Ihren Büchern die Neurowissenschaften mit den Geisteswissenschaften und erklären auch, dass Geben glücklich macht. Was passiert denn da im Gehirn, wenn man ein soziales Wesen ist? Und der Mensch ist ja an sich ein soziales Wesen.
Ja, der Mensch ist an sich ein soziales Wesen, das heißt, er ist kein einzelgängerisches Tier, sondern er ist in Gruppen, in Horden sozialisiert worden. Und deswegen ist Menschen das Allerwichtigste überhaupt, dass sie von anderen anerkannt werden, geliebt, geschätzt, respektiert und so weiter.
Sie sagen, das ist unsere Währung.
Also das ist die Währung, in der wir uns bezahlen. Ja, man kann das sehr eindrucksvoll, glaube ich, an einem sehr kleinen Beispiel klar machen. Dass also der harte Egoismus für die allermeisten gesunden Menschen weniger wert ist, als geliebt, geachtet, respektiert zu werden. Dieses berühmte Beispiel ist das Ultimatumspiel. Es ist ein wirtschaftspsychologisches Spiel, das 1978 von Werner Güth in Köln erfunden wurde. was mittlerweile von einigen hunderttausend Studenten im westlichen Kultur gespielt worden ist. Die Pointe dieses Spiels sieht folgendermaßen aus. Ich gebe Ihnen einen Geldbetrag, sagen wir mal 200 Euro, und bitte Sie, dir mit einem Passanten, der auf der Straße begegnet, dieses Geld zu teilen. Jemand, den Sie nicht kennen. Diese Person sieht, Sie haben 200 Euro gekriegt. Und ich sage, Sie müssen das teilen, und wenn Sie dann einen Verteilungsschlüssel gewonnen haben, wie Sie das teilen wollen, können Sie das Geld behalten. Unter der Voraussetzung, dass der andere das einzige Angebot, was Sie ihm machen dürfen, akzeptiert. Das heißt, Sie sagen jetzt zu Mr. X auf der Straße, ich habe hier 200 Euro gekriegt, ich gebe Ihnen 20, die können Sie behalten, und dann kann ich meine 180 behalten. Mhm. Sie gehen ein enormes Risiko ein, dass diese Person sagt, 20? Ja, wieso kriege ich nicht 100 ab? Warum machen wir nicht 50-50? Ja, wollen Sie mich eigentlich beleidigen? Ja, und dann Nein sagt. In diesem Fall bekäme ich das ganze Geld wieder zurück. Das Spannende ist, dass das häufigste Teilungsangebot, was diese Studenten anderen, ihnen nicht bekannten Studenten gemacht haben, 50-50 ist. Wären wir Egoisten, wären wir mit den 20 Euro zufrieden, dann würden wir sagen, als kalkulierende Egoisten, als rationale Homo Oeconomici, ja, würden wir sagen, es ist doch viel besser, 20 Euro zu haben, als gar nichts. Das ist aber nicht so. Es ist etwas anderes uns wichtiger, dass der andere uns nicht für blöd hält. Ja, dass der andere uns nicht für eine Pfeife oder eine Pflaume hält, die man mit 20 Euro abspeisen kann und man selber sackt 180 ein. Die Achtung, der Respekt ist dann wichtiger als die 20 Euro. Und so funktionieren wir auch normalerweise im Sozialleben. Und all diese Dinge kann man heute mit Hilfe der Hirnforschung im Kernspintomographen visualisieren. Das heißt, man kann bei solchen Versuchen zum Beispiel Menschen ins Gehirn gucken und gucken, was da passiert. Und ein spannendes Experiment in diese Richtung war, dass man Personen gesagt hat, stell dir vor, du kriegst 100.000 Euro. Und dann passiert bei jedem normalen Menschen dasselbe. Das sogenannte Belohnungssystem, das mesolimbische System, färbt sich dann an. Das heißt, es wird besonders gut durchblutet. Man freut sich. Man empfindet eine ganz, ganz dumpfe, schöne Freude. Oh, 100.000, wunderbares Gefühl. Keine intellektuelle Freude, ja, so das, was man so landläufig Bauchgefühle nennt. Wenn man den gleichen Studenten sagt, du kriegst 100.000 Euro und jetzt darfst du dir ein Ziel vorstellen, was du damit machst, wohltätiges. Kann man sich die Kinder in Haiti vorstellen, ne? Da kann man sich vorstellen, dem gebe ich das und dem baue ich die Hütte wieder auf. Dann färbt sich noch etwas anderes an, eher so im Bereich der Basalganglien, das heißt in den höheren Hirnfunktionen. Etwas, was nachhaltigere Freude, was sowas wie Sinn oder Zufriedenheit stiftet.
Das sieht man im
Kernspintomographen kann man das sehen. Man sieht nicht Sinn, aber man sieht sozusagen, in welchen höheren Regionen, die zu den intelligenteren Hirnregionen gehört, dass da richtig was passiert.
Also das heißt, wenn Menschen jetzt in der Adventszeit etwas spenden, dann macht es sie glücklich?
Ist
das?
Ja, also die allerwenigsten Menschen spenden und fühlen sich nachher schlecht. Sondern die meisten Menschen fühlen sich nachher ganz gut.
Und das ist neurobiologisch erwiesen?
Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
Ich nehme jetzt ein Stück von dem Schinken. Hier ist aufgedeckt zum Frühstück. Joghurt gibt es auch. Herr Brecht, Sie haben eben vor 3 Jahren mit Ihrem Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele den großen Durchbruch gehabt. Elke Heidenreich, die große Buchexpertin und Moderatorin damals der Sendung Lesen, hat dem Buch den wichtigen Schub gegeben, indem sie es empfohlen hat. Es steht ja auch jetzt noch am Buchcover, dass sie sagt, es ist ein Schritt zum Glück, dieses Buch zu lesen. Man soll nicht darauf verzichten, also wirklich euphorisch. Wofür steht das, würden Sie sagen, wenn man das auf eine Karriere münzt? Heißt das, man braucht einen Mentor, man braucht einen Menschen, der diesen Push gibt?
Ich glaube, die Antwort heißt ja. Das Buch war Spitzentitel eines großen Verlages, eben am Goldmann Verlag, und hat sich vom September 2007 bis zum 1. Februar 2008 ungefähr 10.000 Mal verkauft. Das ist für ein philosophisches Buch sehr schön, aber das ist kein Bestseller. Und wenn Elke Heidenreich dieses Buch nicht in ihrer Sendung hochgehalten hätte und so viele freundliche Sätze darüber gesagt hätte, dann wäre dieses Buch definitiv kein Bestseller geworden. Sie müssen, wenn Sie so in die Öffentlichkeit katapultiert werden wollen, nicht nur über ein paar Grundtalente und eine gute Ausbildung verfügen, sondern Sie brauchen ohne jeden Zweifel sehr viel Glück.
Aber da muss auch das Material stimmen, wenn man das jetzt so nüchtern sagt. Das Buch muss gut sein. Sie sind also eine ganz Medienfigur geworden,
ganz die man präsentieren kann. Hat das Buch dann relativ vielen Menschen gefallen. Eine Medienfigur bin ich dadurch noch gar nicht geworden. In den kommenden Monaten hatte sich nichts verändert. Das Buch stand auf der Bestsellerliste und war nicht lieferbar, weil der Verlag so viele Exemplare nicht drucken konnte. Und erst 3,5 Monate später meldete sich das Fernsehen. Dann aber Schlag auf Schlag, nachdem ich in einer Fernsehsendung gewesen war, kam eine nach der anderen. Fernsehleute kennen nicht Leute, die irgendwo abseits des Fernsehens bekannt sind, sondern Fernsehleute suchen sich ihre Gäste nach dem aus, wer im Fernsehen ist. Das ist ein selbstreferenzielles System. Und auf diese Art und Weise wurde ich dann ein sehr regelmäßiger Talkshow-Gast. So regelmäßig sogar, dass ich sehr häufig Einladungen zu Talkshows lieber nicht folge, damit es nicht zu viel wird.
In diesem Buch schreiben Sie eben über die vielen, vielen Grundfragen von was ist Liebe, wie gelingt Glück, worin liegt der Sinn. Gibt es eine Frage, an der Sie bis heute scheitern?
Man könnte die Frage aller Fragen formulieren, an der jeder scheitern muss. Warum gibt es alles und nicht nichts? Warum ist überhaupt was da? Und die Frage kann ich natürlich genauso wenig beantworten wie jeder andere auch.
Weil Sie auch gesagt haben, Sie sind Atheist, also es gibt keine Schöpfungsgeschichte für Sie.
Ich bin kein Atheist, ich bin Agnostiker. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht an einen personalen Gott. Aber ich weiß auch, dass ich nicht weiß, woher das Universum kommt. Und werde einen Teufel tun, darauf verbindliche Antworten geben zu wollen oder gar zu glauben, man könnte das jetzt oder irgendwann in der Zukunft beantworten. Jeder, der sich einbildet, über klare Antworten im religiösen Kontext zu verfügen, bekennt damit einen bestimmten Mangel an Reflexion. Ich glaube, ab einem bestimmten Maß von Intelligenz ist man mit diesen Aussagen sehr vorsichtig. Dann kann man noch sagen, ich halte für wahrscheinlich oder ich glaube. Aber das ist ein Bereich, wo niemand etwas weiß. Und zwar weder, dass es einen Gott gibt, noch das Gegenteil. Das ist eine Frage des Fühlens, des Glaubens, des Umgangs mit sich selbst. Darf jeder für sich entscheiden. Ich würde niemals versuchen, einem religiösen Menschen die Religion auszutreiben. Aber ich würde umgekehrt auch niemals versuchen, jemanden zu bekehren.
Auch wenn jemand sagt, für mich gibt es Gott, dann ist das
für mich völlig in Ordnung.
Dann ist es in Ordnung, dann ist er nicht unintelligent.
Nein, nein, das nicht. Unintelligent ist er, wenn er meint, dass er aufgrund seiner Religiosität definitive und verbindliche Antworten auf alle großen Fragen des Lebens hat. Dann ist er unintelligent. Aber nicht, wenn er sagt, ich glaube an Gott, dann nicht.
Vom arbeitslosen Akademiker zum gefragten Redner und Starautor, der in seinen Büchern Philosophie mit den Erkenntnissen der Gehirnforschung verbindet. Richard David Precht im Gespräch mit Claudia Stöckel.
Sie haben ja auch ein Buch über die Liebe geschrieben, Liebe ein unordentliches Gefühl, und sagen, dass die romantische Liebe eigentlich ein Konstrukt des 18. Jahrhunderts ist und dass zwei Gegenpole da miteinander streiten, also dass die Leidenschaft und die Geborgenheit von einem Menschen fast unmöglich erscheint.
Ja.
Was ist die Unordnung in der Liebe?
Sie haben das schon ganz gut beschrieben. Die Unordnung in der Liebe besteht darin, dass wir von einem Partner erwarten, dass er uns ein Maximum an Erregung und Aufregung beschert und auf der anderen Seite der Mensch ist, dem wir vertrauen können, wo wir Sicherheit, Zufriedenheit, Geborgenheit finden. Diese beiden Zustände sind biochemisch das Gegenteil voneinander. Das heißt, das erste wäre zum Beispiel gekoppelt, also die Aufregung an Botenstoffe wie Dopamin. Und das zweite an Stoffe wie Serotonin, die Zufriedenheit, die Gelassenheit. Und normalerweise ist das so, wenn in Ihrem Gehirn der Dopaminspiegel hoch ist, ist der Serotoninspiegel im Keller und umgekehrt. Das heißt, wir erwarten von der romantischen Liebe das Zusammenbringen von zwei Zuständen, die im Gehirn eigentlich gleichzeitig nicht auftreten können. Außer aufgrund der stärksten körpereigenen Droge, über die wir verfügen. Das ist unter anderem gebunden an den Stoff Phenylethylamin. Unter Phenylethylamin können Sie es schaffen, Dopamin und Serotonin parallel hochzuhalten. Und diesen biochemischen Ausnahmezustand, den nennen wir Verliebtheit. Und der kann wochenlang andauern, maximalst 3 Jahre. Dann ist das Phenylethylamin aber auch wirklich wieder abgebaut, dann ist also Schluss.
Also das heißt, wie funktioniert Liebe, würden Sie sagen?
Das Wort Liebe ist ein sehr unglücklicher Begriff. Denn wir bringen unter dem Begriff Liebe 3 Zustände miteinander in Berührung, die die alten Griechen aus guten Gründen noch getrennt hatten. Im Griechischen gibt es das Wort Liebe nicht. Es gibt Eros, also für die romantische, die leidenschaftliche Liebe, Agape für die Hingabe an jemand anderen und Caritas für die Nächstenliebe und die Fürsorge. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, meine ich nicht das Gleiche wie, ich liebe meinen Nächsten oder ich liebe Schokolade. Also mit dem Wort Liebe gehen wir sehr schludrig um. Und das führt dazu, dass wir die Liebe gar nicht definieren können. Sie können theoretisch mit einem Menschen verbunden sein, bei dem Sie sich völlig verstanden, geborgen und aufgehoben fühlen. Und trotzdem zieht sie nichts mehr mit diesem Menschen ins Bett. Und es gibt einen Menschen unter Umständen in ihrem Leben, den können sie gar nicht leiden, aber sexuell fasziniert er sie. Und beides zusammen in einer Person kriegen sie nur unter ganz bestimmten Umständen und selten auf allzu lange Dauer. Da brauchen sie sehr, sehr viel Glück und eine verdammt gute Dramaturgie in ihrem Leben, damit das funktioniert.
Die man sich selber schaffen kann, die Dramaturgie?
Nur zum Teil. Sagen. Paare passen dann zusammen, wenn sie in ihren grundsätzlichen Lebensvorstellungen, ihren Werten, ihren Urlaubszielen sich sehr, sehr ähnlich sind. Und gleichzeitig vom Temperament möglichst verschieden, denn sonst wird es langweilig. Mhm. Aber das reicht auch noch nicht. Es gibt einen klugen amerikanischen Psychologen, Robert Sternberg, der hat ein kluges Buch geschrieben, Love is a Story. Und er hat darin analysiert, dass es darauf ankommt, dass die Dramaturgie der Liebe stimmt. Was wir uns unter einer gelingenden romantischen Liebesbeziehung vorstellen, lauschen wir nicht dem Leben ab, sondern nach wie vor Romanen und vor allen Dingen Filmen. Mhm. Was tolle Liebe ist, wissen wir aus dem Kino. Aber das wissen wir nicht, weil wir das bei unseren Eltern so erfahren haben. Also versuchen wir, das quasi nachzuspielen. Dieses Gefühl zu erzeugen, die Rituale zu machen, die Sätze, die Sprüche und so weiter und so weiter. Nun haben aber Menschen je nach ihrem familiären Kontext sehr unterschiedliche dramaturgische Vorstellungen von ihrem Leben. Das heißt, es gibt Menschen, die finden ihr Leben nur dann lebenswert, wenn sie ständig einen Kick kriegen. Andere, die finden ihr Leben dann besonders lebenswert, wenn es ein sehr hohes Maß an Konstanz hat. Mhm. Die einen brauchen für ihr Leben ganz viele Menschen, die anderen möglichst wenige. Und sie müssen einen Partner finden, in den sie in diesen dramaturgischen Vorstellungen zusammenpassen. Und diese Vorstellungen können sich im Leben ja durchaus verändern. Das ist ja sehr häufig so, wenn ein Paar plötzlich Kinder kriegt und die Dramaturgie sich 100% verändert. Dann werden normalerweise die Karten komplett neu gemischt und sehr häufig geht in dem Moment die Liebe kaputt.
Jetzt nehme ich mein Croissant hier beim Frühstück mit Autor Richard David Brecht in Köln. Mit welcher philosophischen Glücksschule können Sie denn am meisten anfangen?
Ja, also philosophische Glücksliteratur lese ich gar nicht.
Nein, aber welcher Philosoph? Sie haben Epikur ausgeführt in Ihrem
Buch. Ja, aber Epikur ist natürlich sehr angenehm, dass er die Menschen darin trainieren wollte, das kleine Glück zu schätzen. Weil jede Vorstellung an das große Glück macht erstens langfristig gesehen nicht glücklich. Also Reichtum an sich macht nicht glücklich, außer Sie sind bettelarm. Aber wenn Sie materiell in guten Umständen leben, dann werden Sie durch den Ferrari nicht langfristig glücklicher. Die kleinen Dinge zu schätzen, die Kunst, so sein Leben zu zelebrieren, sich auf kleine Dinge zu freuen, seine kleinen Lebensrituale zu haben, mit denen man versucht, aus dem Alltag den mystischen Funken zu schlagen. Auch wenn man alleine ist, sich vielleicht eine Kerze anzumachen und bevor man sein Buch liest, abends im Bett und ähnliche Dinge. Also sich eine gewisse sinnliche Freude am Leben zu erhalten oder die gar zu fördern. Das ist sicher glücksstiftend. Nur, wenn Sie über all diese Fähigkeiten nicht verfügen, weiß ich nicht, wie leicht Sie das lernen können. Also ich kann das vielleicht deswegen, weil meine Mutter das gemacht hat. Auch diese Dinge gucken Sie sich im Regelfall sehr früh ab.
Also das hat mit der Umwelt und mit der Erziehung zu tun oder mit der Erbmasse?
Sie das können. Nee, mit der Erbmasse hat
gibt das nichts zu tun. Gibt es nicht sowas wie eine Glücksfähigkeit und ein Glücksgen?
Es gibt kein Glücksgen, aber es gibt einen unterschiedlichen Hormonspiegel. Ich hatte ja am Anfang erzählt, dass meine Zufriedenheit viel auf meinen Serotoninspiegel wahrscheinlich zurückzuführen ist. Sie haben biochemisch mehr oder weniger gute Voraussetzungen. Und der Rest ist dann Training durch Erziehung. Helfen Sie Ihren Kindern, selber Glückssituationen herzustellen. Unter anderem deswegen, indem Sie sie häufig in Ruhe lassen. Ja, mein Sohn kann 2-3 Stunden mit sich selber glücklich sein, in seinen Spielen spielen. Ohne dass ich ihn frage, Oskar, willst du noch einen Kakao? Oskar, willst du nicht lieber Fernsehen gucken? Oskar, soll ich dir was vorlesen? Sondern ich lasse ihn dann 2-3 Stunden in seiner Welt. Und wenn er schon mal sagt, Papa, ich langweile mich, dann gibt es die Momente, wo ich denke, das ist gut, dass er sich jetzt mal langweilt. Er kommt bestimmt irgendwann auf eine pfiffige Idee. Früher haben die Kinder insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt. Heute kriegen sie viel zu viel. Jedenfalls in den bürgerlichen Mittelschichten. Das ist ein gefährliches Gift.
Weil, was wird dann aus ihnen? Was
Menschen, die sich zu leicht langweilen und sich zu wenig mit sich selbst beschäftigen können. Solche Menschen sind insgesamt gefährlich. In Südamerika sagt man, ein Kind bekäme einen bösen Blick, wenn man es zu oft anguckt.
Also lassen.
Ja, dass Eltern glauben, ihre Kinder unausgesetzt bespaßen zu müssen. Das ist nicht gut, weil dann wird ein bestimmtes Level festgesetzt, als Ereignislevel, das man auch später im Leben hat. Und was sehr wichtig ist, Kinder so wenig wie möglich belohnen. Belohnungen sind eines der gefährlichsten Gifte. Und
Sie machen materielle
Belohnungen. Ja. denken. Ich habe ja in meinem Buch dieses Beispiel zitiert von Michael Tomasello und Felix Warnecken, die am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie eine spannende Versuchsreihe gemacht haben, um die Hilfsbereitschaft von Kleinkindern und Schimpansen zu testen. Frappierende, rührende Filme. Ein 18-jähriges Kind steht in der Ecke und sieht, wie ein Mann mit einem dicken Stapel Bücher versucht, einen Schrank aufzumachen. Was macht das 18 Monate alte Kind, das vielleicht seit 4 Monaten laufen kann? Es geht zu dem Schrank und macht die Schranktür auf. Wenn der Erwachsene guckt, demonstriert seine Hilflosigkeit, hilft das Kind. Da hat man ganz viele Versuche gemacht und eigentlich klappt das immer. Aber wenn man diesem Kind, das die Schranktür aufmacht, dafür ein Bonbon gibt und nochmal ein Bonbon und nochmal ein Bonbon, wird es die Schranktür nicht mehr aufmachen, ohne ein Bonbon dafür zu erwarten. Und wenn es dann einmal keinen Bonbon kriegt, macht es die Schranktür nicht mehr auf. Da liegen die Klippen des Kapitalismus. Denn dieses Bonbon ist für uns ja das Geld.
Also das heißt, die selbstlose Handlung wird dadurch zerstört. Hm.
Kinder, die immer für alles, was sie tun, Belohnungen kriegen, erwarten für alles, was sie tun, Belohnungen und verlieren ihre Freiwilligkeit. Erwarten sogar Belohnung dafür, dass sie es schaffen, eine Stunde mit sich selbst zu spielen. Also wenn ein Kind so weit ist, ja, dann gehören die Eltern zum Psychologen.
Richard David Precht, Deutschlands populärster Philosoph. Heute ganz persönlich.
Wir frühstücken heute am ersten Adventssonntag hier in Köln. Hat der Advent in irgendeiner Form eine Auswirkung auf Ihre Befindlichkeit?
Doch, er weckt schöne Erinnerungen an die Kindheit. Das war sehr gemütlich. Er saß mit all den Kindern um den Tisch herum. Meine Mutter hat etwas vorgelesen. Wir haben Kakao getrunken, gab Kerzen auf dem Tisch. Da sehr schöne romantische Erinnerungen dran.
Wie versuchen Sie bei Ihren Kindern die Moralvorstellungen zu prägen?
Durch Vorleben. Also Kinder lernen sehr wenig durch das, was man ihnen versucht, als Weisheiten mit auf den Weg zu geben, und sehr viel durch alles das, was sie sich abschauen. Und sie schauen sich alles ab. Vor allen Dingen das, wo man gar nicht will, dass sie es sehen. Zum Teil wissen die Kinder häufig über ihre Eltern viel besser, wer sie sind, als diese Eltern selber.
Aber ich glaube, Sie sagen auch, dass es in jedem Alter eben eine bestimmte Stufe gibt, auch wieder neurobiologisch gemessen.
Ja, ich habe in Die Kunst, kein Egoist zu sein, ein Kapitel geschrieben über die Entwicklungspsychologie der Moral. Bestimmte Dinge in moralischer Hinsicht lernen wir in einem bestimmten Altersabschnitt. Da sind wir quasi darauf programmiert. Zum Beispiel lernen wir Gerechtigkeit zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr. Ein 3-Jähriger hat keine Vorstellung von Gerechtigkeit, auch nicht von Fairness. Eines hat er aber schon, einen relativ früh entwickelten Sinn für Unfairness, die ihm widerfährt. Als ich mit meinem Sohn Oskar Kissenschlachten gemacht habe, hier im Schlafzimmer, also 3 Meter vom Mikrofon entfernt. Und ich war in einer besonders guten Position. Dann hat er geschrien, Papa, das ist unfair. Fair war, wenn er in einer guten Position war. Heute ist er 7 und hat das verstanden. Das heißt, wenn Papa am Boden liegt, dann überlegt er sich, ob er wirklich nochmal draufhauen soll. Also da hat sich eine Menge entwickelt. Wenn wir bestimmte moralische Dinge nicht lernen in einem bestimmten Alter, können wir sie ohne weiteres später nicht nachholen. Das heißt, wenn Sie Ihr Kind zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr nach allen Regeln der Kunst falsch erziehen, zu einem Egoisten erziehen, dann haben Sie gute Chancen, dass er später nie mehr ein netter Mensch wird in dieser Hinsicht.
Ich hatte auch den Hirnforscher Gerald Hüther zu Gast im Frühstück bei mir, der aber wieder sagt, dass das Hirn wächst, so wie man es mit Begeisterung benutzt, also dass es eigentlich
das
immer formbar ist.
Das ist kein Widerspruch. Hüther hat recht unter dem Gesichtspunkt, dass es vorher so statische Vorstellungen gab, dass das Gehirn eigentlich mit zunehmendem Alter einfach nur abbaut. Und wir heute merken, dass die Plastizität des Gehirns nahezu unendlich ist. Gleichwohl stimmt es, was ich gesagt habe, trotzdem, Sie können nicht alles noch im hohen Alter mit Begeisterung lernen und dann anschließend können. So wie mit dem Körper auch. Sie können mit 80, werden Sie kein guter Skifahrer mehr. Das heißt aber, Sie können mit 80 noch Skifahren lernen. Aber wenn Sie zum Beispiel ohne Sprache aufwachsen, so als Wolfskind, und die ersten 10 Jahre keinen Berührungspunkt haben mit einer Sprache, dann werden Sie nachher nie mehr wie ein normaler Mensch sprechen können. Bestimmte Dinge müssen Sie in einem bestimmten Alter lernen. Und beim Gerechtigkeitssinn ist es ungefähr zwischen dem 5. und 8. Lebensjahr, wo Sie mithilfe Ihrer Spiegelneuronen, das sind also jene Nervenzellen im Gehirn, die dafür zuständig sind, sich in andere hineinzuvollziehen, den Sprung machen können, dass Sie sich vorstellen können, dass das, was Sie persönlich als ungerecht empfinden, andere Menschen ebenfalls als ungerecht empfinden werden könnten. Das ist nicht nur eine kognitive Einsicht, sondern es ist auch etwas, was Sie nachfühlen müssen und was sich automatisiert. Ein Reflex, der sich eigentlich ausbilden muss. Ein Fairness-Reflex. der trainiert werden muss.
Und der wird dann trainiert, indem die Eltern immer wieder sagen, das war unfair oder entschuldigt
ja, dich achten,
oder das heißt, genau. Warst du zu hart oder
ja,
zu egoistisch.
Man muss in puncto Fairness in die Kinder genau in dem Alter sehr genau beobachten. Wie sind sie auf dem Schulhof? Aber wenn dann jemand dem anderen willkürlich Schmerzen zufügt, wenn er bereits am Boden liegt oder brutal ist und so weiter, da muss man natürlich ganz korrigierend eingreifen. Also Kräfte messen ja, ne, aber hohe Gewalt natürlich nicht. Und schon gar nicht jemanden, der schwach ist, der nicht mehr kann, irgendwas Böses oder so zufügen. Da muss man dann drauf achten.
Nescafé hier auf dem Tisch, Trauben. Und wir frühstücken in Köln bei Bestsellerautor Richard David Brecht, auch Shootingstar in der Philosophenszene genannt. Gefällt Ihnen das? Oder lassen Sie das alles vorbei rauschen?
Ich denke darüber nicht ernsthaft nach. Also die vielen verschiedenen Etikettierungen, die ich über meine Person hören muss, mal freundlich und mal unfreundlich gemeint. Ich beschäftige mich mit diesen Etiketten eher nicht. Meine Kinder finden das lustig. Also die Formulierung Popphilosoph finden meine Kinder sehr amüsant. Und zwar aus dem Grund, da ich nahezu keine Musik höre. Und dass jemand, der mich besser kennt, weiß, dass ich ein sehr unpoppiger Mensch bin.
Also Sie haben gesagt, dass Sie da auch die Häme, die in diesem Begriff mitschwingt, erkennen. Fühlen Sie sich manchmal nicht ernst genommen?
Ich habe dieses Problem aus einem Grunde nicht. Die Häme kommt ja nicht von Experten. Die Häme kommt von Feuilleton-Journalisten, von Leuten, die sicherlich gerne auch mal sehr erfolgreiche Bücher schreiben würden. Und wenn der eine oder andere von denen mich nicht leiden kann und dann Popphilosoph schreibt oder irgendwas über meine Haare, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe den. Wenn ich an seiner Situation wäre, vielleicht könnte ich mich dann auch nicht leiden.
Sie haben auch gesagt in der Freundin, vielleicht sehen Sie zu gut aus. Ist das?
Das habe ich nicht selber nicht gesagt.
Da hat das denn vielleicht die Journalistin gesagt? Aber Sie haben gesagt, wenn Sie eine dicke Brille
ja,
hätten
gut, und einen kleinen Pummelig wären. Also so rumformulieren ist das schon so. Also da liegt so sehr viele Angriffspunkte. Also wenn jemand was Kritisches über mich schreiben möchte, dann beginnt er seinen Artikel meistens über ein zu tief aufgeknöpftes Hemd oder über meine Haarfrisur. Wenn ich klein, dick und pickelig wäre, wäre ich vielleicht weniger in Talkshows, das ist sicher richtig, und würde aus den Feuilletons weniger Häme bekommen. Aber Himmels Willen, also wenn Sie viele Bücher verkaufen und nicht abhängig sind von diesem Urteil, dann ist es auch nicht wirklich wichtig. Aber es gibt nicht nur Stutenbissigkeit bei Frauen, das gibt es auch bei Männern.
Interessant. Was würden Sie sagen, bewirkt das Nachdenken über das Leben, das strukturierte Philosophische bei Ihnen? Wird man da eher glücklicher oder unglücklicher?
Das kann ich nicht beantworten, das ist eine gute Frage, weil es steht, glaube ich, keinem frei. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen und sagen, ich habe Angst, unglücklich zu werden, deswegen denke ich mal nicht mehr so viel über das Leben nach. Ich glaube, so sehr sind wir nicht Herr unserer selbst. John Stuart Mill hat mal gesagt, lieber ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. Das ist ein spannender Satz, aber in Wirklichkeit können wir uns das nicht aussuchen. Wobei ich persönlich auch sagen muss, ich glaube, so diese Tätigkeit des Nachdenkens, wenn man dann zu der einen oder anderen kleinen Lösung oder der einen oder anderen guten Idee kommt, auch da steigt der Serotoninspiegel. Das macht glücklich.
Einer meiner Ex-Freunde war auch Doktor der Philosophie und der ist dann immer verschwunden mit seinen Philosophenkollegen. Nach Stunden habe ich gefragt, und was habt ihr jetzt gemacht? Hat er gesagt, wir haben über einen Satz diskutiert. Mhm. Wenn man dann aber nimmt, zum Beispiel die Frau Müller von der Einserstiege, die sagt, Hauptsache man ist gesund, wer ist der größere Philosoph?
Ich glaube, wie gut man als Philosoph ist, hängt nicht davon ab, wie lange man über etwas redet oder nachdenkt, sondern ob man mit seinen Einsichten etwas weiter vorwärts kommt oder nicht.
Also das, würden Sie sagen, ist das Ziel. Also insofern könnte man sagen, in jedem liegt ein Philosoph.
Ich würde nicht jedem raten, mehr zu grübeln. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn Sie einmal diese Veranlagung haben, müssen Sie das Beste draus machen.
In Ihrem ersten Buch stellen Sie zum Schluss die Frage, was ist ein erfülltes Leben? Mhm. Wie kommt man dazu?
Die Frage nach dem erfüllten Leben hat Ihre erste prominente und wahrscheinlich später nie wieder übertroffene Formulierung bei Aristoteles gefunden. Aristoteles hat den Sinn des erfüllten Lebens ganz klar im Sozialen gesehen. Also in dem Gutes zu tun und sich damit selbst was Gutes zu tun. Als die höchste Form der Selbstbelohnung. Wenn ich verschiedene Zitate von Aristoteles zusammenbringe, dann würde das heißen, wer mit sich selbst befreundet ist, der ist auch nicht zu anderen. Und mit sich selbst befreundet zu sein, ist das Ziel eines ausgeglichenen Seelenlebens. Und ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Der Ö3-Fragebogen. Ich bin
begeisterungsfähig.
Herzklopfen hatte ich zuletzt als...
Ich glaube tatsächlich, als ich meine Frau kennengelernt habe.
Das war Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Aber Sie waren nicht der Vortragende, Sie haben sie im Publikum gesehen?
Ich habe sie vorher kennengelernt. Sie kam mit dem luxemburgischen Fernsehen und wir haben vorher zusammen gegessen.
Und Sie wussten, das ist sie?
Ja, aber ich war mir nicht sicher, ob sie das genauso sehen würde.
Meine letzte Liebeserklärung machte ich als...
Ich mache meiner Frau vielleicht nicht übertrieben viele, aber immer wieder Liebeserklärungen.
Schreiben Sie oder sagen Sie?
Ich sage sie. Es gibt aus meiner Feder so gut wie keine Liebesbriefe. Meine Frau findet das enttäuschend, aber es ist so.
Liebeskummer hatte ich zuletzt als...
1992, als meine damalige Freundin mich verlassen hat.
Das war das einzige Mal, dass Sie verlassen wurden?
Ja.
Mein teuerstes Spielzeug ist...
Mein Aquarium.
Da sind auch noch welche. Und was hat das Aquarium gekostet in der Anschaffung?
Ich glaube, so alles zusammen, wie es da ist, 8.000 Euro.
Kennenlernen würde ich gerne...
Jane Goodall, die Schimpansenforscherin. Franz de Waal, auch ein bedeutender Primatenforscher.
Meine Mutter hat immer gesagt...
Ich sollte später bei Frauen nie auf die Schönheit gucken. Weil schöne Frauen würde ich sowieso nicht bekommen. Ich sollte eine mit Brille nehmen, das würde reichen. Und eine, die sich genauso wie ich für Fische und für Vögel interessiert. Wenn ich das Glück hätte, so eine zu finden, dann stünde meinem Glück nichts mehr im Wege.
Dieses Buch hat mich geprägt.
Mein absolutes Lieblingsbuch sind die Prüder Ink Chronicles von Lloyd Alexander. Vielleicht das prägendste Buch überhaupt. Auf Deutsch sind die erschienen unter dem Namen Taran und das Zauberschwein, Taran und der Zauberkessel, Taran und die Zauberkatze, Taran und der Zauberspiegel und Taran und das Zauberschwert. Diese Bücher sind ganz großartig und voller philosophischer Weisheiten und Einsichten. Wie häufig ist die Suche nach der Antwort auf eine Frage viel wichtiger als die Antwort selber.
Mein Erfolgsrezept lautet...
Ich glaube, dass ein gewisser Grundoptimismus eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass dieser Erfolg möglich war.
Mein Lebensmotto lautet...
Es gibt einen Satz von Robert Musil, den ich sehr mag. Der bezieht sich auch auf Dinge, über die wir gesprochen haben. Und das ist der Satz, Gott meint die Welt keineswegs wörtlich.
Meine letzten Worte sollen sein...
Es war schön.